meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Heute haben wir Freitag und es ist ein theologischer Freitag. Diesmal ein theologischer Freitag aus dem Fachgebiet der Religionswissenschaften. Ja, mein Name ist Hans Spiegel, bin Pfarrer, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Darüber hinaus bin ich aber auch Magister der evangelischen Theologie und verstehe mich immer als richtiger Theologe, das heißt auch als Wissenschaftler, der bis heute fasziniert, Dinge liest, lernt und also so lang, ja, seitdem ich mit dem Studium begonnen habe, dazulernt. Ich möchte Ihnen heute aus einer, ja, vielleicht für Sie emotional total kalten, nämlich wissenschaftlichen Position, einen Kurzvortrag halten zum Thema des erweiterten Selbstmordes, wie leider gerade geschehen mit dem German Wings Flugzeug, aus religionswissenschaftlicher Sicht. Nun, das Phänomen des jemanden Mitnehmens ist einfach vorhanden. Also das haben wir, es gibt sogar im klassischen österreichischen, weiß nicht, wie es im Deutschen Deutsch drinnen ist, diesen feststehenden Begriff, jemand ist gestorben und hat jemanden mitgenommen, eine völlig normale Geschichte. Also das gibt's pausenlos. Normal im Sinne, es ist nicht selten. Religionswissenschaftlich finden wir dieses Phänomen flächendeckend und finden es in absolut jeder Religiosität, die steinzeitlich ist. Die Vorstellung ist eine sehr, sehr einfache. Menschen haben in der Tat keine wie immer geartete Vorstellung vom Tod. Wir fürchten uns vor allen Dingen deswegen vor dem Tod, weil wir nicht mit diesem Begriff umgehen können. Wir sagen ja, wenn wir das Wort Tod umschreiben, so sagen wir, jemand ist weg. Man sagt Kindern allen Ernstes, der schläft nur. Eine der dümmsten Bemerkungen, die es überhaupt gibt, weil die glauben dann, der Opa ist unter der Erde eingegraben und der schläft, was ist, wenn er aufwacht, kommt er nicht raus. Was Paniksituationen hat, im angelsächsischen Bereich durchaus üblich, auf den Grabstein draufzusetzen, RIP, Reiskort in Pazem, also Ruhe in Frieden, wenn er ruht, ja, wenn er ruht, dann lebt er offenkundig, weil sonst wäre er ja tot. Zweitens haben wir einen sehr wesentlichen Spruch, Ruhe in Frieden, bedeutet nicht, komm in den Himmel, wünsche dir tolle Auferstehung, das wäre jetzt die christliche Schlussvariante, sondern bedeutet in Wirklichkeit, lasse uns in Frieden Ruhe und komm nicht zurück als Geist. Menschen können sich nicht vorstellen, dass andere Personen tot sind. Wir haben in der Tat keine wie immer geartete Vorstellung davon. Klingt sehr eigenartig, ist aber so. Wir stellen uns vor, jemand schläft in einem extrem tiefen Schlaf. Jemand ist weggegangen, das heißt, der geht nur immer, sprich, er lebt. Nun ist immer die Frage in der Religion, wo geht er hin, der tot ist? Und wie geht's ihm beim Gehen? Jetzt schauen wir in die ägyptische Kultur hinein, eine steinzeitliche Kultur, es wird Stein mit Stein bearbeitet, die haben dann später dann Bronzewaffen dazu bekommen, aber zunächst einmal wird wirklich Stein auf Stein bearbeitet, also steinzeitlich. Die bauen ganze Pyramiden hin. Das ist cool. Und die Pyramide ist relativ wurscht, aus einem sehr einfachen Grunde, weil sie eigentlich nur das Grab ist. Das, was wirklich wesentlich ist, ist, weil das Ganze bis zu 5000 Jahre her ist, kaputt gegangen. Das ist der riesige Tempelbezirk herum, wo pausenlos geopfert wird. Und zwar wird geopfert aus dem sehr, sehr einfachen Grund, dass der Pharao ja tot ist. Also er ist nicht tot, sondern er ist im Totenreich. Im Totenreich lebt er. Dort braucht er aber was zum Essen. Das heißt, man muss Folgendes tun, man muss Leben nehmen, Lebensenergie nehmen und dem toten Pharao geben. Also das ist für sich hingeopfert worden bis zum geht nicht mehr. Und Sie sehen auf diesen, in den Tempelwänden, die erhalten geblieben sind, der Totentempel, die eben keine Totentempel sind, sondern das Leben für den Pharao darstellen sollen, immer ein Symbol. Wir sehen immer das Ankh. Das Ankh ist das Geburtszeichen, das Energiezeichen, das Lebenszeichens. Das ist immer auf den Pharao hingerichtet. Leben für den Pharao. Wir haben keine Vorstellung vom Tod. Die Vorstellung, wo es ist jetzt, wenn der Körper sich nicht mehr rührt, zerstört ist, offenkundig, wo ist der, was tut er? Jetzt gibt es zwei Varianten. Es kann sein, dass das ein extrem starker, lebensstarker Mensch ist. Sie finden dies in den Darstellungen der Heroen, der homerischen Zeit, der Ilias und der Odyssee. Die brauchen kein Opfer. Also die bekriegen sie da gegenseitig, führen ihre Zweikämpfe, plündern Städte, rauben Viehherden, versklaven Frauen, die geben sie das volle Bulle. Die werden dann in einem Heroengrab beerdigt, das ist meistens ein großer Erdhügel, teilweise mit Steinunterkonstruktion. Die brauchen in der Tat kein Opfer, denn die haben so viel Lebensenergie, dass die also völlig problemlos hinübergehen in die andere Welt. Teilweise in einem früheren Status, auch nicht in ein Totenreich gehen, sondern wiedergeboren werden, die für längere Zeit, also der kommt dann, wenn er also hier wirklich ein wilder Typ war, kommt da halt das Löwe wieder auf die Welt oder so. Wenn er Feigling war, kommt das Regenwurm wieder auf die Welt. Und das passt. Nur er braucht Energie. Es gibt einen Bereich von hier bis zum nächsten Leben. Es ist wurscht, ob das eine Wiedergeburt ist, oder ob es ein Platzerl, ein Kurzplatzerl im Totenreich ist, braucht er Energie. Also das ist eine Wüstenwanderung. Sehr oft wirklich das Bild der Wüstenwanderung, so die Leute überhaupt gewusst haben, was eine Wüste ist. Und für eine Wüstenwanderung brauchst du vor allen Dingen Wasser. Du musst was trinken. Dieses Trinken wird im indogermanischen Bereich der Soma genannt. Soma ist sowohl die Lebensenergie als auch das heilige Getränk. Beides ist fast deckungsgleich. Also du musst Soma trinken, damit du Soma hast. Jetzt wundert es uns nicht besonders, dass natürlich das Soma vor allen Dingen immer im Blut steckt, weil das ist a flüssig und man opfert, man verspritzt das Blut. Man lässt das Blut über irgendwelche in den Stein gehauenen Rinnen Richtung des Grabmals fließen, wo der drin ist. Weil sonst was ganz was Blödes passiert, wenn das nämlich kein Heros war, kein extrem starker Mensch, dann geht ihm die Energie aus und er bleibt in der Zwischenwelt hängen. Dann kommt er wieder. Dann ist er ein Wiedergänger. Dann kommt er ihnen wieder als Vampir. Dann kommt er ihnen wieder als Geist. Dann kommt er ihnen wieder als Nachtmahr. Der hat zu wenig Energie, um in die nächste Welt oder in die nächste Verkörperung hineinzugehen. Das heißt, du musst ihm Energie geben. Nun, die logische Sache, es ist ja ein Mensch gestorben, folglich gebe ich ihm natürlich menschliche Energie. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Es gibt es heute noch in dem Spruch, solange wir einen Verstorbenen lieben, ist er nicht wirklich tot. In Wirklichkeit ist damit gemeint, wir geben Liebesenergie ihm und dann geht es ihm irgendwie gut. Darf nochmal als christlicher Mensch dazu sagen, eigentlich eine blöde Idee, der kriegt schon genug Energie von Gott, Auferstehung ist im Reich Gottes. Also ob wir den jetzt lieben oder nicht, ist dem sowas von komplett wurscht, dass man es gar nicht noch einmal sagen kann. Trotzdem, wir sind ja alle vollkommene Heiden. Das heißt, die nächste Stufe ist eine ganz einfache. Ein schwacher Mensch stirbt, vor allen Dingen ein Kind stirbt. Folglich muss ich einen Menschen töten, um das Soma dieses Menschen zu nehmen und dem Verstorbenen zuzuleiten, vor allen Dingen, wenn es ein Kind ist, weil es schwach ist, damit dieses Kind nun bis in das Totenreich kommt, respektive eben zur nächsten Verkörperung. Jetzt beginnen ganz extreme Sachen. Es gibt ganz massive Kriege zwischen Stämmen auf steinzeitlichem Niveau, die immer dann ausbrechen, wenn einer bei dem einen Stamm stirbt, dann muss ich einen Menschen opfern, ich will aber keinen von meinem eigenen Stamm opfern, also gehe ich auf Raubzug, um einen von einem Nachbarstamm umzubringen, um dessen Soma anzuheften an der Seele oder wo auch immer, des Verstorbenen, damit der jetzt genug Energie hat, damit er nicht wiederkommt, damit er mir kein Geist ist, damit er nicht versucht, mich auszusaugen, weil er zu wenig Energie hat, sprich zum Vampir wird. Diese Vorstellung ist einfach da und jetzt werden Sie ganz schockiert sein, wenn ich Ihnen sage, wann diese Vorstellung endet. Wir haben allen Ernstes bis 1900 in gewissen Gegenden Oberösterreichs das Phänomen der Tötung des Dorftrottels. Der Dorftrottel war eine Person, die sehr oft dazu gemacht wurde. Man hat also einem Kind von vornherein den Schnapszuz in irrsinnig hoher Dosierung gegeben, den Mondzuz und so, dass das also neurologische Störungen nach sich gezogen hat. Man hat sich einen produziert und der wurde so lange am Leben erhalten. Für den Fall des Falles, dass ein Kind des Ritters, früher Großbauern, verstirbt. Dann wurde wirklich, und das ist jetzt gerade einmal gute 100 Jahre her, der Dorftrottel von der Menge erschlagen. Das war Menschenopfer. Das ist gerade einmal in gewissen Gegenden Oberösterreichs 100 Jahre, gute 100 Jahre her. Es geht immer um die Frage der Energie. Wenn jemand hochdepressiv ist, völlig energielos, also Depression, wirkliche Depression wird als komplette Energielosigkeit beschrieben, kann es wirklich vorkommen, dass er weiß, dass er sein Leben beenden muss. Aber es gibt gleichzeitig eine andere Ebene, er braucht zusätzliche Energie. Er braucht zusätzliche Energie, damit das Ganze nicht so weitergeht, weil sonst tötet er sich selbst und bleibt dann hängen. Also es verändert sich keine Situation. Er möchte durch die Selbsttötung ja eine Verbesserung seiner Situation erreichen. Und das sind genau diese unbewussten, aber in uns allen drinnen schlummernden Vorgänge, die am Schluss dazu führen, dass jemand wen mitnimmt. Im Extremfall 150 Leute. Dann ist das Leben, die Lebensenergie da. Und diese Lebensenergie wird ihn dazu bringen, dass er also ins Totenreich gut hinüberkommt und so weiter und so fort. Sehen Sie, meine Lieben, das ist Religion und so funktioniert unser Unbewusstes. Und deswegen finde ich es immer besonders lustig, wenn Atheisten in der Gegend herumhupfen und irgendeinen vollkommenen Blödsinn erzählen, wir wären alle ohne Religion glücklicher. Das gibt's nicht. Wir sind so strukturiert, unser Gehirn ist so strukturiert, wir denken immer religiös. Die Vorstellung ist, auf welcher Stufe? Ist keine Religion da, wird diese Sache einfach dazu führen, dass wir automatisch extrem primitiv steinzeitlich denken. Und dann geht's nur noch um die Lebensenergie und das Rauben von Lebensenergie und die Situation, ich brauche sie notfalls, indem ich 150 Leute mitnehme. Natürlich sind das dann nicht ausformulierte, wie in der steinzeitlichen Religion, ritualisierte religiöse Formen, sondern es sind ganz einfach unbewusste Reflexe, die aber dann natürlich horgenau zum Gleichen führen. Wie sieht das Ganze in der Hochreligion aus? Nun, bereits vor der Hochreligion gibt es ein Menschentötungsverbot. Die ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Also dort ist eigentlich dieser Übergang, liegt aber noch nicht in der Hochreligion, sondern liegt davor. Wir töten keine Menschen mehr als Opfer, nehmen irgendwelche Tiere. Das Ganze wird dann durch den einen Satz der 10 Gebote im Alten Testament völlig geklärt. Sollst nicht töten. Aus. Ende. Damit ist auf der Ebene einmal Ruhe. Die weitere Entwicklung ist eine sehr einfache im Zeitalter der Schriftpropheten, circa 600, 650 vor Christus, hast du dann zum ersten Mal den Satz im Propheten Hosea drinnen und Gott spricht, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Vielleicht einer der wichtigsten Sätze für das psychische Leben des Menschen überhaupt. Gott will was, aber er will deine Barmherzigkeit. Du sollst barmherzig sein, dann wirst du einen guten Übergang haben und nicht opfern, auf dass du mehr Energie hast. Gott ist es zum ersten Mal, und das wird jetzt hier in x Formen im Alten Testament geklärt, völlig wurscht, wie viel Energie du hast. Das ist alles Schmarrn, das ist alles Blödsinn. Es bringt alles überhaupt nichts, darum geht es nicht. Sondern zum ersten Mal wird es wesentlich, sei du einfach ein Barmherziger, tu irgendwas Barmherziges, und das ist das, dann nimmt dich Gott in sein Totenreich hinein. Jetzt merken Sie etwas, und das ist jetzt typisch für den jüdisch-christlichen, nebenbei auch islamischen Bereich. Der Mensch muss nicht mehr durch einen Zwischenwelt sich hindurchkämpfen, muss genug Energie haben, um auf der anderen Seite anzukommen, um im Totenreich zu landen, sondern Gott holt den Menschen mit seinem Tod ins Totenreich, für uns dann natürlich ins Reich Gottes. Deswegen ist es Reich Gottes, weil Gott hereinholt. Eigentlich endet jegliche Vorstellung des Opferns im Christentum mit dem Selbstopfer Christi, der sagt, okay, ihr seid Trotteln, aber ich liebe euch. Ihr glaubt daran, ihr müsst opfern, okay, ihr müsst nicht opfern, ihr versteht es nicht, deswegen zeige ich euch jetzt den Oberschmäh, Gott opfert sich selbst für euch, dann werdet ihr vielleicht endlich einmal aufhören. Gut, war ein netter Versuch, wirkt auch bei Christen, die hören auf zu opfern und die anderen nicht. Dagegen kannst du jetzt auch wieder nichts tun, aber an sich ist diese ganze Opfergeschichte vorbei. Klar ist eines, die Energie kommt von Gott und sie kommt auch den Toten zu, die mit dieser Energie ins Reich Gottes geholt werden. Damit sollte im Christentum der erweiterte Selbstmord ein Ende finden. Und soweit ich weiß, hat er es gefunden. In der Tat wäre mir kein Fall bekannt, wo ein Mensch, der, wo du sagen kannst, der hat es also irgendwas vom christlichen Glauben kapiert und lebt es, einen erweiterten Selbstmord gemacht hätte. Das wüsste ich jetzt bei bestem Willen nicht. Es kann sein, dass ein Mensch so furchtbare Situationen in sich selbst durchläuft oder zum Beispiel gerade von der Gestapo abgeholt werden soll, dass er sich dieser Qual entzieht und sagt so, ich gehe jetzt zu meinem himmlischen Vater, habt's mich gern. Das gibt es, aber dass er jemanden mitnimmt, das wäre mir nicht bekannt. Der langen Rede kurzer Sinn. Christentum ist nicht was für einen Sonntag. Christentum ist schlicht und ergreifend das Grundsätzlichste des Überlebens. Christen haben einen Vorteil, sie bringen keine anderen Leute um. Das finde ich ziemlich cool. Weil ich heute eine E-Mail gekriegt habe, was hätte man denn tun können? Ganz einfach. Energie geben. Ja. Wenn irgendwer da gewesen wäre, den rechtzeitig erwischt hätte und ihm genug Energie gegeben hätte, dann hätte er das nicht machen müssen, dass er sich die Energie von 150 anderen Leuten holt. Aber uns allen, vor allen Dingen aber allen jenen, die jetzt gerade schwer leiden, einen gesegneten Abend und alle Kraft und alle Energie Gottes für euer Leben.